Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, auch wenn heute der Finanzbereich auf der Tagesordnung steht und die allermeisten von Ihnen schon einige Anhörungsrunden hinter sich gebracht haben, möchte ich doch einige allgemeine Anmerkungen zum Gesamtpaket der geplanten Verfassungsänderungen machen. Das scheint mir notwendig, um die Regelungen beurteilen zu können, die nach dem gegenwärtigen Stand der Stufe 1 der Föderalismusreform bereits in den Finanzbereich hineinragen. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, ich vermisse, auch wenn man berücksichtigt, dass ein grundlegender föderaler Kurswechsel von vornherein nicht geplant war, eine klare Leitlinie und eine klare Vorstellung des verfassungsändernden Gesetzgebers von dem, was unsere Bundesstaatlichkeit zukünftig bedeuten soll und was sie zukünftig leisten soll. Ich vermisse auch, die Begründungen zu den Gesetzentwürfen sind ausgesprochen kurz, eine halbwegs trennscharfe Analyse bestehender Mängel, die Voraussetzung jeder Verfassungsänderung sein sollte. Stattdessen macht das Gesetzespaket bei zweifellos richtigen Ansätzen im Detail insgesamt den Eindruck, als seien mögliche Folgen und auch Nebenfolgen, vielleicht sogar Nebenfolgen, die man mit den geplanten Änderungen gar nicht beabsichtigt hat, noch nicht bis ins Detail durchdacht. Ich denke, das lässt sich zeigen an den selbstgesetzten Zielen der Reform. Das erste Ziel der Reform lautet, die Grundgesetzänderung soll die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Bundes und der Länder verbessern, um die politischen Verantwortlichkeiten besser zuzuordnen. Welche der projektierten Regelungen dienen eigentlich unmittelbar und direkt diesem Ziel? Auf der Hand liegt, dass ein Abbau der Zustimmungsrechte des Bundesrates nach dem geplanten Artikel 84 Absatz 1 deutlich in diese Richtung geht. Aber zugleich wird das wieder konterkariert durch den projektierten Artikel 104a Absatz 4, der in möglicher Weise ungeahnter Weise die Zustimmungsrechte des Bundesrates ausdehnen könnte. Wird also wirklich beim Zusammenwirken bei der Bundesgesetzgebung, Problempunkt Zustimmungsrechte des Bundesrates, eine klarere Verantwortungszuordnung erreicht? Ich habe Zweifel. Ein weiterer Bereich ist sicher der Bildungsbereich. Wenn hier der Bund sich zurückzieht und eine klare Kompetenztrennung zwischen Bund und Ländern eintritt, dann wird sicherlich das Ziel der klaren Zuordnung von Verantwortlichkeiten erreicht. Aber hat man sich über die möglichen Folgen für die Hochschulen, für die Hochschulpolitik eigentlich Gedanken gemacht? Die Gemeinschaftsaufgaben sind 1969 nicht ins Grundgesetz gekommen, weil man eine pure Lust an der Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern gehabt hätte, sondern weil es dafür klare sachliche Gründe gab. Und das sollte man, so denke ich, bei den geplanten Änderungen bedenken. Das zweite Ziel ist die Entlastung der öffentlichen Haushalte. Die Gesetzesbegründung spricht ausdrücklich vom effizienteren Einsatz der öffentlichen Mittel und von der Konsolidierung der Staatsfinanzen. Ist eine Neuordnung, eine neue vertikale Zuordnung der einzelnen Gesetzgebungskompetenzen und ist ein Abbau der Mischfinanzierung dazu wirklich geeignet? Ich habe Zweifel, ob der effizientere Einsatz von finanziellen Mitteln und die Konsolidierung der Staatsfinanzen auf diesem Wege tatsächlich geleistet werden kann. Auch der Nationale Stabilitätspakt in Artikel 109 Absatz 5, den ich im Grundsatz begrüße, dürfte kaum dazu geeignet sein, denn die Regelungen dort setzen erst ein, wenn das Verschuldungsproblem erst wirklich akut geworden ist. Das dritte Ziel. Es sollen ausdrücklich Schritte unternommen werden in Richtung einer Föderalisierung, Dezentralisierung, Subsidiarität, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Länder. Ich bin nicht sicher, ob die Reform, so wie sie jetzt vorliegt, diese Ziele tatsächlich erreicht. Ich entdecke zwar eine ganze Menge Regelungen, die tatsächlich auf Dezentralisierung abzielen. Zugleich gibt es aber, ich werde gleich noch darauf eingehen, durchaus Elemente, die eine stärkere Zentralisierung bedeuten könnten, dass dies eine Gefahr für kleine Bundesländer in unserem bundesstaatlichen System aufwerfen könnte, liegt eigentlich auf der Hand. Es gibt eine einfache Testfrage, um herauszufinden, ob und welchem Leitbild die Reform eigentlich folgt. Diese einfache Frage lautet, welche weiteren Änderungen der Finanzverfassung sind auf der Grundlage der vorliegenden ersten Stufe der Föderalismusreform eigentlich notwendig oder zumindest naheliegend? Ich habe den Eindruck, dass in dieser Hinsicht die erste Stufe der Föderalismusreform ganz unterschiedliche Signale aussendet. Es gibt zunächst Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass in einem zweiten Schritt eine weitere Dezentralisierung der Finanzordnung stattfinden sollte. Ich denke da zunächst an die Ausgabenseite, wenn tatsächlich die Länder zukünftig das Gesetzgebungsrecht über die Beamtenbesoldung erhalten, dann bedeutet das natürlich, dass erhebliche Spielräume auf der Ausgabenseite bei den Ländern entstehen, theoretisch jedenfalls. Konsequent wäre es dann, in einem zweiten Schritt auch die Selbstständigkeit der Länder auf der Einnahmenseite zu stärken. In eine gleiche Richtung, Dezentralisierung, geht natürlich der projektierte Artikel 105 Absatz 2 Grundgesetz auch. Wenn die Grunderwerbsteuer zukünftig von den Ländern geregelt wird, dann bedeutet auch dies, auch wenn das Aufkommen der Grunderwerbsteuer vergleichsweise gering ist, dass hier eine gewisse Weiche in Richtung der Dezentralisierung gestellt wird. Ich entdecke in der Reform allerdings auch Elemente der Zentralisierung. Die sind vielleicht nicht ganz so leicht zu sehen, aber einige Regelungen können den Effekt haben. Der Artikel 109 Absatz 5. In der Logik des Stabilitätspaktes liegt es eigentlich, dass zukünftig in sehr viel stärkerer Weise, als wir das im Moment haben, die Möglichkeit der Verschuldung und der Neuverschuldung als Finanzierungsinstrument dem Bund zugewiesen wird. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die jetzt projektierte Regelung, die ich im Grundsatz für sinnvoll halte, ein Einstieg darin ist, die Verschuldungsmöglichkeit der Länder ihnen zu entwinden und letztlich dieses Instrument dem Bund zu geben. Auch der Abbau von bestimmten Gemeinschaftsaufgaben und die Rückführung von Investitionshilfen dient zwar ganz sicher der Entflechtung von Zuständigkeiten, aber ich denke, eine Folge auf mittlere Sicht wird sein, dass die Einflussmöglichkeiten des Bundes sich durchaus vergrößern könnten. Denn wenn die Übergangszeiten einmal abgelaufen sind und die Länder dann diese Aufgaben wieder originär aus eigenen Mitteln wahrzunehmen haben, könnte durchaus eine Schwächung der Länder eintreten. So viel zu den allgemeinen Dingen. Erlauben Sie mir noch einige ganz kurze Bemerkungen zu zumindest zwei Einzelpunkten der Reform aus dem Bereich der bundesstaatlichen Finanzordnung. Meine erste Anmerkung betrifft den neuen Artikel 104a Absatz 4. Diese Neuregelung unterwirft Bundesgesetze zukünftig der Zustimmung des Bundesrates, wenn sie Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten begründen. Mit dieser Regelung wird der Bereich, ich habe es eben schon erwähnt, der zustimmungsbedürftigen Gesetze unter Umständen sehr weit ausgedehnt. Wenn es ein Ziel der Föderalismusreform ist, die Quote dieser Bundesgesetze zu vermindern, so steht die vorgeschlagene Norm zu diesem Ziel im Widerspruch. Das natürlich, davon abgesehen, die Norm durchaus ihre Berechtigung hat, weil sie vielleicht zukünftig verhindern wird, dass kostenträchtige Gesetze des Bundes zu Lasten der Länder erlassen werden, steht auf einem anderen Blatt. Bedenklich ist aus meiner Sicht, dass die Vorschrift einige systematische und Auslegungsschwierigkeiten aufweist. Nach dem Wortlaut des neuen Artikel 104a Absatz 4 ist diese Norm auch dann einschlägig, wenn zwar die Länder Geldleistungen oder geldwerte Sachleistungen gegenüber Dritten erbringen, im Verhältnis zum Bund aber eine Kostenerstattung durch den Bund stattfindet, wobei ich mal offen lasse, auf welchen rechtlichen Kanälen dies geschehen sollte. Herr Kirchhoff hat dieses Problem eben schon angedeutet. Damit schießt im Grunde genommen die Norm in doppelter Weise über das richtige Ziel hinaus, ausgabefreudige Bundesgesetze zulasten der Länder zu verhindern. Während die Begründung zum Gesetzentwurf davon spricht, dass nur bei Bundesgesetzen mit, ich zitiere, erheblichen Kostenfolgen für die Länder die Zustimmungsbedürftigkeit ausgelöst wird, fehlt diese Einschränkung im Verfassungstext. Hier stellt sich die Frage, ob der verfassungsändernde Gesetzgeber tatsächlich jede Kostenfolge für die Länder die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen lassen will. Zum Zweiten erklärt die Begründung zum Gesetzentwurf, bei vollständiger Kostenübernahme durch den Bund entfalle die Zustimmungspflicht des Bundesrates. Diese Auslegung allerdings wird vom vorgeschlagenen Verfassungstext nicht gedeckt, denn dieser enthält eine solche Einschränkung nicht. Hier sind nach meiner Auffassung Klarstellungen im Verfassungstext dringend angebracht. Meine zweite Anmerkung betrifft die Regelung zum Nationalen Stabilitätspakt, also den Artikel 109 Absatz 5. Diesen halte ich insgesamt für wenig geglückt. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich halte es für ein richtiges und wichtiges Ziel und insofern begrüße ich die Norm, dass jetzt die innerstaatliche Wirkung der Maastricht-Kriterien und die darauf bezogenen Regelungsbefugnisse des Bundes endlich klargestellt werden, dass die Problematik der Haftung nach außen hin mit Blick auf die Maastricht-Kriterien jetzt eine Regelung findet. Insoweit verfolgt die Regelung ein sinnvolles und richtiges Ziel. Die Tücken liegen nach meiner Auffassung im Detail. Ich halte es zunächst für problematisch, dass starre Verantwortungsanteile von Bund und Ländern ausgerechnet in der Verfassung festgeschrieben werden sollen. Es mag sein, dass die in Zahlen gefasste Verteilung den derzeitigen Quoten der Verschuldung von Bund und Ländern in einigermaßen entspricht. Aber diese Anteile können sich verändern und ich meine, es wäre sinnvoller gewesen, die Regelung der Quoten der Beweglichkeit des einfachen Gesetzes zu überlassen. Etwas gravierender ist aus meiner Sicht, dass der neue Artikel 109 Absatz 5 sich der Frage der Defizitprävention im Grunde genommen gar nicht zuwendet. Der Satz 1 erwähnt allein die gemeinsame Verpflichtung von Bund und Ländern, die europäischen Vorgaben zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin zu erfüllen. Im Übrigen widmet sich die Regelung dann aber ausschließlich dem Folgeproblem der Haftungsanteile bei Sanktionsmaßnahmen der Gemeinschaft. Die Regelung greift also erst weit nach dem Sündenfall der Verletzung der Stabilitätskriterien. Eine weitere Problematik der Regelung sehe ich in der horizontalen Verteilung der Sanktionsmaßnahmen zwischen den Ländern insoweit, als nach einem Anteil von 35% nach der Einwohnerzahl 65% des Länderanteils entsprechend dem jeweiligen Verursachungsbeitrag von dem einzelnen Land zu erbringen ist. Das bedeutet, wenn von 16 Ländern nur ein einziges einen negativen Finanzierungssaldo hätte, dann müsste es den gesamten nach der Verursachung ermittelten Länderanteil tragen. Diese Folge mag angesichts der gegenwärtigen Situation der Länderhaushalte eine eher unwahrscheinliche Folge sein, aber die hier möglichen Finanzkraftverschiebungen halte ich zumindest für einen systematischen Webfehler der Rechnung. Abschließend möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Artikel 109 Absatz 5 im Grunde genommen ein schlüssiges Regelungskonzept fehlt. Dies aus folgendem Grund. Die innerstaatliche Defizitverteilung erscheint schlicht als quantitative Frage, obwohl sie jedenfalls nach dem gegenwärtigen Stand unserer Finanzverfassung auch ein qualitatives Problem ist. Staatsverschuldung in den Länderhaushalten hat teilweise ganz andere Hintergründe als beim Bund. Während der Bund über die wesentlichen Befugnisse der Einnahmegesetzgebung verfügt, insbesondere über Steuern, können die Länder sich praktisch nur über eine erhöhte Verschuldung Einnahmespielräume verschaffen. Sehr viel leichter als der Bund geraten damit die Länder in den Zwang zur Kreditaufnahme, zumal Aufgaben und Ausgaben der Länder vielfach durch Bundesgesetze vorgegeben sind. Diese qualitative Verschiedenheit von Bundeshaushalt und Länderhaushalten übergeht Artikel 109 Absatz 5 mit der allein quantitativen Regelung. Vielen Dank.